Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich im Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin Facharzt für Neurologie und einer der Gründer von Klinisch Relevant sowie dein Gastgeber. Um dir nochmal ganz kurz zu erzählen, was wir hier gerade machen. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und wir möchten gerne mit unserer Arbeit letztlich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Medizin stärken. Und das bedeutet, dass wir Fortbildungsbereiche aus dem Bereich ärztliche Fortbildung, aber auch aus den Bereichen Pflegewissenschaft, Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie liefern. Du kannst unsere unabhängigen Podcast-Inhalte kostenlos überall da streamen und downloaden, wo es Podcasts gibt, also bei Apple Podcasts zum Beispiel oder bei Spotify oder Google Podcasts oder wo auch immer. Natürlich kannst du unsere Podcasts auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de finden. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Du hörst heute einen Beitrag aus dem Bereich Pflegewissenschaft und der wird wie immer gestaltet von Professor Markus Wibbeler von der Hochschule für Gesundheit. Dort hat Markus einen Lehrstuhl für Pflegewissenschaft und heute geht es um das Thema Evidence-Based Nursing. Wir alle kennen den Begriff Evidence-Based Medicine aus unserem täglichen Alltag und natürlich auch im pflegerischen Bereich gibt es Bestrebungen, Arbeitsabläufe zu optimieren und an die aktuell gültigen wissenschaftlichen Erkenntnisse anzupassen. Und dazu spricht Markus heute mit der Kollegin Katrin Köster, ebenfalls von der Hochschule für Gesundheit. Und Katrin berichtet von ihren eigenen Erfahrungen, wie man es schafft, möglichst erfolgreich neue Arbeitsabläufe in der Pflege zu implementieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch viele wichtige Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zugeschaltet hast zu unserer Podcast-Reihe Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Heute wird es um das Thema Evidence-Based Nursing gehen. Wir haben das natürlich dabei auch mit einer komplexen Methode zu tun. Das heißt, wir werden mehrere Beiträge drehen und heute geht es insbesondere vielleicht um einen sehr spannenden Bereich von Evidence-Based Nursing, nämlich die Frage der Veränderung der Pflegepraxis. Und das kommt so ein bisschen weiter hinten im EBN-Prozess. Das ist ja so ein Prozessstrukturmodell, kann man sagen, so ein bisschen orientiert auch am Pflegeprozess. Und weiter hinten geht es also um die Frage, wie kriege ich denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Studie oder neue Erkenntnisse irgendwie habe, die für die Pflegepraxis relevant sein können, wie kriege ich die eigentlich da rein? Und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und das hören wir auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen und sehen wir auch in der Pflegeforschung, dass natürlich die Veränderung eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist. Und weil das so anspruchsvoll ist, habe ich mir natürlich jemanden hier dazu geholt, der sich auch damit alltäglich beschäftigt und den ich dir gleich vorstellen möchte. Unser Studiogast ist Katrin Köster. Und Katrin, vielleicht möchtest du einfach kurz erzählen, wer du so bist und was du sozusagen mit der Veränderung der Pflegepraxis zu tun hast.
Lieben Dank, Markus, für die nette Überleitung. Wie gesagt, mein Name ist Katrin Köster. Ich bin hier an der Hochschule für Gesundheit als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, jetzt im Projekt Digitale Praxisanleitung. Nebenbei bin ich aber auch in einem Klinikverbund in der Pflegeentwicklung beschäftigt und beschäftige mich da eben tagtäglich mit der Veränderung der Pflegepraxis. Und ja, ich freue mich auf die folgenden Minuten zusammen.
Das ist ja sehr spannend, was du erzählst. Das heißt, du bist jetzt also eine Pflegefachperson, die jetzt mit einem Studium quasi irgendwie im Klinikum dafür sorgen soll, dass sich hier Pflegeprozesse verändern? Oder wie kam das eigentlich, dass man so eine Stelle jetzt besetzt hat? Kannst du das erklären?
Ja, also ich habe hier an der HSG in Bochum grundständig Pflege studiert und nebenbei eben jetzt nach dem Berufseinstieg, ich arbeite auf einer Intensivstation, zusätzlich quasi neben dem Master angefangen mit der Projektarbeit und bin so quasi so ein bisschen in die Praxisentwicklung oder Pflegeentwicklung reingeschlittert. Wir sollten uns im Rahmen des Masters das erste Mal quasi ein Praxisprojekt suchen, eine klinische Fragestellung aufgreifen und die dann auch mit einem Projektteam dann bearbeiten. Und daraus ist dann quasi jetzt, oder darauf ist dann eine Anstellung gefolgt und jetzt beschäftige ich mich hauptsächlich quasi dort mit Pflegeentwicklung.
Welche klinische Fragestellung ist denn das, mit was man sich da beschäftigt?
Also die klinische Fragestellung in meinem Praxisprojekt im Master, da ging es viel um das Thema Delir auf der Intensivstation, Es war so, dass ich festgestellt habe in meinem Praxisalltag, dass es dort halt auch noch Verbesserungspotenzial gibt und habe mich dann quasi mit einem Projektteam damit auseinandergesetzt. Es ging vor allem um das Delir Screening. Und ja, das haben wir dann gemeinsam quasi, sind wir das angegangen und haben uns geschaut, welche Assessment-Instrumente stehen zur Verfügung, wie ist die ja vorhandene Forschung dazu und was passt in unseren Kontext und zu unserer Situation, und haben das dann quasi gemeinsam erarbeitet, haben Mitarbeiter geschult und Verfahrensanweisungen erstellt und genau.
Du hast ja neben dem Delir aber noch ein zweites Thema, ne? Was war das noch?
Genau. Jetzt aktuell beschäftige ich mich vor allem mit dem Thema Schmerz. Es ist ja dieses Jahr der neue Expertenstandard Schmerz auch rausgekommen. Und Schmerz ist ja ein sehr breites Thema. Und auch in der Klinik gibt es so verschiedene Bereiche, die alle einen unterschiedlichen Umgang vielleicht auch mit Schmerz in Anspruch nehmen oder zumindest benötigen. Und das ist jetzt aktuell mein Praxisprojekt. Das heißt, ich bin gerade dabei, eine Expertengruppe zu gründen im Klinikum selbst, die sich dann halt mit der Umsetzung des Expertenstandards quasi in die Praxis beschäftigt.
Das heißt, du verfolgst so im Kopf, welchen Prozess bei der Implementation? Du sagst, okay, Schmerz ist jetzt mein Ausgangsproblem. Wir wollen das irgendwie in der Breite verbessern. Was ist denn so im Kopf dein Implementations- oder Veränderungsmodell, was du dann hast? Kannst du kurz die wichtigsten Strukturen erklären? Du hast ja schon gesagt, die Arbeitsgruppe scheint wichtig zu sein, eine Expertengruppe. Da kann man sich ja auch die Frage stellen, wie stellt man die eigentlich zusammen? Und dann wird da ja noch nicht Schluss sein, ne? Das heißt, ihr müsst dann irgendwie gucken, wie ihr das auch an die Leute kriegt, die daran nicht direkt beteiligt sind. Wie sieht sozusagen dieses Veränderungsmodell bei dir aus?
Ja, also es ist natürlich so, dass ich jetzt viel auch mit der Forschung zu tun habe. Das heißt, für mich ist ganz wichtig, dass ich zum Beispiel in dieser Arbeits- oder Expertengruppe eben auch direkt das Feedback aus der Praxis bekomme. Ich komme jetzt von der Intensivstation, da ist Schmerz ja nochmal ganz anders als jetzt vielleicht auf der Geriatrie oder in der Onkologie. Und daher ist es ja wichtig, dass, um das jetzt auch klinikumsweit gut über die Bühne zu bringen, dass man dann quasi verschiedene Aspekte auch betrachtet, die verschiedenen Kontexte beleuchtet und vielleicht auch so eine Art, und die Expertengruppe dann auch das Wissen, das man vielleicht auch zusammen dann generiert, auch weiterträgt. Und es ist natürlich so, dass auch geplant ist, dass alle Mitarbeiter eine Schulung erhalten und auch Zugang haben, sich in diesem Bereich weiterzubilden. Und ihnen da auch Material zur Verfügung gestellt wird, mit dem sie, also dass sie lesen können, dass sie bearbeiten können, auf das sie zugreifen können. Und vor allem, um auch nachhaltig quasi eine Veränderung zu bewirken. Also nicht nur jetzt für den Moment, also in der Schulung, nach der Schulung, kurz nach der Schulung, eben auch nachher Ansprechpartner vor Ort sind, an die sie sich quasi wenden können, wenn sie mal Fragen haben, wenn sie mal in einer Fragestellung zum Thema Schmerz nicht weiterkommen. So.
Das heißt, ihr habt also Multiplikatoren positioniert, oder wie muss man sich das vorstellen? Also Personen, die auf einer Station als Ansprechpartner eben gelten, auch für einen längeren Zeitraum. Länger heißt was ungefähr?
Also das ist zumindest das Ziel, das zu erreichen. Es sind natürlich immer relativ viele Stationen und Fachbereiche in so einem Klinik. Also wir sind jetzt auch ein Klinikverbund quasi präsentiert. Also wir sind einfach viele verschiedene Fachbereiche präsentiert. Und da für jeden erstmal einen Multiplikator, jemanden zu finden, der sich da auch gerne mit beschäftigt, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist natürlich das Ziel, das immer wieder zu evaluieren, immer wieder zu überarbeiten, dann auch neue Forschungserkenntnisse dann quasi wieder einzuarbeiten und das natürlich auf lange Sicht, also eigentlich auf Dauer, dann auch feststehen zu haben.
Du hast gesagt, oder es scheint ja so wichtig zu sein, dass man einige Personen findet, die sich mit dem Thema identifizieren können, vielleicht irgendwie gesehen haben, da gibt es Probleme, oder sich vielleicht mal in einer Fortbildung damit auseinandergesetzt haben und denken, ja, wir sollten eigentlich in der Breite was verändern. Wie findest du denn diese Leute?
In diesem Fall, also im Bereich Schmerz habe ich einfach mal direkt Leute angesprochen. Also es ist ja oft so, dass es in vielen Kliniken ja so versteckte Schätze gibt. Also Leute, die mal irgendwann auch eine Fortbildung besucht haben, in dem Fall zum Beispiel auch zur Pain Nurse oder im Bereich Palliativ Care, die aber danach gar nicht, die das vielleicht aus freien Stücken, also aus freien Stücken oder für sich auch getan haben, aber ihre Kompetenzen gar nicht unbedingt direkt Anwendung finden. Und auf die bin ich direkt zugegangen und die waren auch eigentlich alle durchweg begeistert, dass sie jetzt das, was sie ja auch mal gelernt haben und wofür sie auch brennen. Ich denke, wenn man sich für so einen Bereich entscheidet oder auch eine Weiterbildung in einem Bereich absolviert, dass man dann durchaus motiviert ist, in diesem Bereich auch sein Wissen dann quasi weiterzugeben, die sich sehr gefreut haben, da jetzt mitwirken zu dürfen.
Das heißt, du sagst, man muss also genau hingucken, wen ich im Team habe, wer welche Fortbildung mal belegt hat, welche Interessen vielleicht auch mitbringt und das aber häufig gar nicht so gemacht wird?
Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, es ist durchaus so, dass nicht immer ganz genau bekannt ist, wer sich so für welchen Bereich interessiert. Ich glaube, dass gerade so im Pflegealltag oft auch einfach nur gearbeitet wird, die Patientenversorgung stattfindet und vieles dann auch außerhalb, vielleicht auch im privaten Umfeld, über soziale Medien, über Podcasts, über andere Fortbildungen quasi dann ein Interessensgebiet entsteht und vielleicht manchmal auch das Angebot gar nicht da ist, in der Pflegeentwicklung auch mitzuwirken.
Und das, ist das denn bei euch schon länger der Fall oder ist es jetzt relativ neu, dass man das macht? Also kannst du vielleicht einen Blick auf vielleicht auch vergleichende Institutionen werfen? Also machen wir das seit vielen Jahrzehnten oder kommt das jetzt erst so in Gang?
Der DPRAX-P, digitale Pflegeentwicklung für Ausbildung, Fortbildung, Qualitätsentwicklung, Schulung und Beratung. Innovativ, individualisierbar und auf allen Geräten. Jetzt kostenlos und unverbindlich 3 Monate testen. Unter kontakt@klinisch-relevant.de.
Also ich glaube, dass es bestimmt Kliniken gibt, die das schon sehr lange praktizieren oder länger praktizieren. Aber ich glaube, dass es bei vielen eben jetzt auch erst so ein bisschen entsteht. Ich glaube, auf der einen Seite dadurch, dass es natürlich auch mehr Skill-and-Grade-Mix gibt, dass es mehr Pflegende mit vielleicht auch Studienabschlüssen gibt, die sich auch primär vielleicht mit solchen Fragestellungen beschäftigen möchten. Und ich glaube, dass es jetzt einfach immer mehr wird. Genau.
Du hast ja auch nochmal ein anderes Thema angesprochen, das Studium. Wo würdest du denn jetzt sagen, werden speziell deine Kompetenzen als studierte Pflegefachkraft irgendwie abgegriffen? Oder kann das auch ein Mitarbeiter mit Ausbildung machen? Wie würdest du das einschätzen?
Also grundsätzlich glaube ich, für das Gelingen eines solchen Projektes oder der Praxisentwicklung ist sowohl als auch wichtig. Ich denke, dass der Vorteil eines Studienabschlusses eben die Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen, also wie sieht erstmal eine Fragestellung aus, wie gestalte ich danach auch irgendwie die Literaturrecherche und wie bewerte ich vielleicht auch die Forschungsergebnisse, die ich erhalte. Das sind, glaube ich, sind eigentlich Elemente, die man vornehmlich im Studium vermittelt bekommt. Aber EBN ist ja eben nicht nur Forschungsergebnisse einfach in die Praxis zu übertragen, sondern es geht ja auch viel darum, wie der Kontext, wie die Patienten und Patientinnen und wie eben auch die Pflegenden selbst mit diesen Forschungsergebnissen arbeiten, was ihre Erfahrungen sind. Und daher glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass man da auch eine Durchmischung hat. Also, ne, dass man sowohl die Pflegenden von den Stationen als auch vielleicht die Pflegenden mit Bachelorabschluss in solche Gruppen integriert.
Und wir sind jetzt ja schon ein bisschen weiter in dem Implementationsprozess. Vielleicht nochmal, weil du es auch vorhin gesagt hast mit der Fragestellung, wie finde ich denn überhaupt das Thema? Bei dir war es jetzt Schmerz, Delir. Kann man das irgendwie festmachen? Wie kriegt man ein Thema überhaupt raus? Weil ich könnte mir vorstellen, oder ich weiß es natürlich auch, dass man sich sehr, sehr vielen Themen widmen kann. Und das hat ja dann auch irgendwann, erzeugt das wiederum eigene Probleme. Ne? Dann kann es auch irgendwann zu viel werden. Das heißt, ich muss auch einen Fokus setzen, Ich kann ja nicht von heute auf morgen den gesamten Alltag umwerfen. Das funktioniert ja nicht so gut. Aber trotzdem gibt es halt so Themen, die, neudeutsch nennt man sie ja auch Pain Points, ne, wo man sagt, okay, das sind jetzt vielleicht Sachen, die sind jetzt erstmal dringlicher. Wie kriegt man das raus?
Also ich persönlich beobachte einfach meinen Praxisalltag immer sehr. Was natürlich wichtig ist oder für mich wichtig ist, ist immer der pflegerische Benefit. Ich finde, nicht jede Fragestellung, die sich in der Praxis auftut, ist auch direkt eine pflegerische Fragestellung. So selektiere ich immer schon einmal ein bisschen vor. Und dann schaue ich, wie relevant oder wie gravierend ist die Veränderung in diesem Bereich für die Patientinnen und Patienten. Also wie veraltet sind zum Beispiel die das Wissen, was in diesem Bereich vielleicht auch vorherrscht oder die Verfahrensanweisung, die in diesem Bereich vorherrscht und was bedeutet diese Verzögerung auch für meinen Praxisalltag?
Vielleicht noch zwei, drei Worte zur Frage der Personengebundenheit. Du hast schon gesagt, es ist wichtig, dass man Leute eben identifiziert, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Interesse daran haben, dass man die sich rausgreift erstmal für den Anfang. Du hast gesagt, so eine Arbeitsgruppe ist immer sinnvoll, damit man auch die verschiedenen Perspektiven den verschiedenen Abteilungen berücksichtigen kann. Denn Schmerz ist zum Beispiel, also wenn wir bei dem Beispiel Schmerz bleiben, auf einer Intensivstation eben was anderes wie auf einer internistischen oder so oder auf einer geriatrischen. Gibt es denn sonst noch Eigenschaften, die man vielleicht mitbringen sollte, wenn man sich so einer Veränderung widmet? Also sollte man irgendwie bestimmte Charaktereigenschaften mitbringen? Muss man besonders frustrationstolerant sein oder was würdest du sagen?
Ich glaube, man muss vor allem motiviert sein, auch längerfristig an so einem Projekt dann auch mitzuarbeiten, mit allen, was da auch an vielleicht an Verzögerungen und an Hindernissen auf einen zukommt. Weil es ist eben leider nicht so, wie oft in den Modellen oder in den Lehrbüchern beschrieben, dass man einfach jetzt sagt, so machen wir das jetzt und dann ist das direkt umgesetzt, sondern es ist oft ein ganz langwieriger Prozess. Es verändert sich immer relativ wenig. Manchmal hat man das Gefühl, es geht auch wieder einen Schritt zurück. Also ich kann zum Beispiel von meinem Delir-Projekt erzählen, da ging es eben um dieses Assessment-Tool, das wir was eingeführt wurde und bei der ersten Evaluation stellte sich dann heraus, dass es eigentlich, ja, wenn man es so sieht, kaum bis gar nicht angewendet worden ist. Und da muss man natürlich, dann steckt man erstmal den Kopf in den Sand und sagt sich, oh Gott, wie kann das sein? Und man hat sich so viel Mühe gegeben. Aber wichtig ist halt, dass man ja da einen langen Atem hat und sich vielleicht dann auch Gedanken darüber macht, warum stockte es jetzt an dieser Stelle, wie kann ich da vielleicht eben auch gegensteuern, passte der Kontext nicht, also gab es vielleicht in der Unternehmenskultur oder im Führungsstil auf der Station oder irgendwo Schwierigkeiten, die vielleicht dieser Implementierung und dieser Veränderung im Wege standen und ich glaube, dass man da einfach ein bisschen ausdauernd sein muss, man muss bestimmt auch bereit sein, einfach mal ein bisschen mehr zu geben. Das denke ich.
Den Punkt Evaluation finde ich wichtig, den können wir ja nochmal später aufgreifen, was das jetzt noch soll. Ne? Und ich würde aber vielleicht nochmal jetzt das Thema so personenbezogene Faktoren vielleicht dann jetzt mal weitergeben Richtung, wie viel Bürokratie brauchen wir denn jetzt? Ne? Also wie viele Dokumente oder welche Dokumente müssen denn überhaupt erstellt werden? Weil das scheint ja auch dazu zu gehören, damit ich kommunizieren kann, auch mit den verschiedenen Abteilungen, vielleicht auch mit demjenigen, der sagt, in der Führungsposition, ja, Mitarbeiter kriegen dafür Stundenkontingente, um sich damit auseinanderzusetzen. Was brauche ich denn dafür? Wo fange ich da an?
Also grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass häufig, also ich kann jetzt natürlich nur von meiner Erfahrung sprechen, dass häufig ein Projektantrag oder Auftrag erstellt werden sollte, in dem natürlich auch, und das ist leider oft ein Problem oder ein Hindernis, dass es sich natürlich auch irgendwie häufig rechnen muss. Also das ist natürlich die Geschäftsführung oder die Personen, die vielleicht auch dafür dann Gelder freigeben oder Personal freigeben, natürlich auch sehen müssen, es hat einen positiven Benefit, wenn das jetzt umgesetzt wird. Und das ist oft schon mal die erste Hürde, das so vielleicht auch darzustellen, dass man dann quasi befreit in das Projekt starten kann, also dass man da eine volle Rückendeckung auch seitens der Geschäftsführung oder der Pflegedirektion hat. Und zweiter Punkt ist natürlich, es muss irgendwie auch eine Qualitätssicherung stattfinden. Also häufig wird eine Verfahrensanweisung erstellt oder es wird eine interne Leitlinie erstellt, wie jetzt in diesem spezifischen Haus dann vielleicht auch mit einer bestimmten Sache, also zum Beispiel dem Thema Schmerz oder dem Thema Delir umgegangen werden soll. Es muss Evaluationsbögen geben. Genau, je nachdem, was es für ein Thema ist, ist es natürlich auch so, dass weiterführend irgendwelche Dokumentationsblätter erstellt werden, wobei das häufig natürlich auch wieder ein Hindernis ist. Also desto mehr vielleicht auch noch an Bürokratie in den Pflegealltag hinzukommt, desto schwieriger ist es manchmal auch, dann noch motiviert zu sein, das noch auszufüllen. Also hier noch eine Checkliste, da noch eine Skala. Das kommt häufig. Ja, trifft häufig auf Widerstand. Genau, und es ist da muss man so ein bisschen abwägen, was ist wirklich nötig und was ist vielleicht auch dann schon ein Stück zu viel.
Das heißt, du konzentrierst dich grundsätzlich nur auf die allerwichtigsten Dokumente und sagst, alles andere sollte jetzt erstmal nicht im Pflegealltag oder die Personen, die dort arbeiten, die Pflegefachkräfte belasten.
Ich wäge das durchaus ab und überlege natürlich, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, das in den Pflegealltag zu integrieren. Also es ist natürlich ein Thema, ist natürlich Digitalisierung. Da ist natürlich auch jeder unterschiedlich weit. Also ich komme jetzt aus einem Krankenhaus, in dem noch viel auf Papier auch dokumentiert wird. Da ist es natürlich eine Frage, wie wird das jetzt, wie wird das dokumentiert? Wie kann man es hinterher auch für alle sichtbar wieder darstellen? Da bleibt oft dann vielleicht nur noch eine Änderung in der Kurve oder ein neuer Zettel, was oft eben dann auf Widerstand stößt. Wenn man natürlich schon digitaler ist und vielleicht auch ein digitales Patientensystem hat, in dem man halt Dinge auch einträgt, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil es eben an einem Ort gebündelt ist und nicht quasi zusätzlich kommt.
Wenn du jetzt mit so einem neuen Dokument in die Praxis gehst und du weißt ja um den Umstand, man will auf jeden Fall keine neuen Dokumentationsprozesse irgendwie einführen, egal ob sie jetzt vielleicht sinnvoll sind oder nicht, grundsätzlich ist da eine Zurückhaltung. Wie gehst du denn da vor? Also man muss es ja erklären, wenn man sagt, ich bin zu dem Schluss gekommen, das Dokument ist jetzt wichtig, es ist jetzt für den Zeitpunkt vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, langfristig lohnt sich das aber. Und du sagst jetzt, ich muss dieses Dokument jetzt einfach in die Praxis bringen. Wie kann man da vorgehen, dass man da vielleicht zumindest ein bisschen die Schale aufbricht?
Also ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich im Rahmen der Schulung das dann auch vorgestellt habe, was sich jetzt quasi verändert und was auch dabei beachtet werden muss. Und war aber immer, und auch in der Arbeitsgruppe sind wir immer dann offen für Veränderungen. Also häufig ist es auch erstmal ein Entwurf, weil man natürlich auch erstmal schauen muss, wie kommt das in der Praxis an, wird es genutzt oder fühlen die sich ganz unwohl, ist es total unverständlich formuliert oder unübersichtlich gestaltet. Und das Feedback, ist ja auch wieder eine Evaluation, die arbeite ich dann in der Regel nochmal wieder ein. Und so übernimmt das dann so wandelt sich das auch. Also manchmal ist es so, dass es ein reines Papierdokument bleibt. Jetzt zum Beispiel kam dann der Wunsch, dass wir so viele Skalen haben, dass jetzt zum Beispiel auf der Intensivstation, dass irgendwie eine Bündelung ganz sinnvoll wäre. Und dementsprechend wurde dann quasi ein gesammeltes Dokument erstellt, wo für uns relevante Skalen zum Beispiel dann dargestellt sind.
Und welche Rolle spielt denn eigentlich, also wir haben jetzt ein bisschen über die Dokumente gesprochen, vielleicht noch ein Punkt zur Evaluation. Wir haben ja da wahrscheinlich auch wieder eine Notwendigkeit, Daten aufzuzeichnen. Und warum ist das so wichtig?
Also ich evaluiere häufig mehrere Dinge. Also einmal muss man natürlich die Arbeit in der Arbeitsgruppe selbst irgendwie evaluieren. Das ist, glaube ich, wichtig, damit die Motivation auch für weitere Projekte einfach gegeben ist. Ich denke, nichts ist unfehlbar und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass man vielleicht auch die Stärken und die Schwächen des Teams, die Stärken und die Schwächen des Projektleiters auch irgendwie vielleicht auch zusammelt, um auch daraus zu lernen und zu wachsen, was ist jetzt ja, vielleicht schiefgegangen oder eben auch nicht? Wo waren wir besonders gut? Weil ich denke, dass das die Motivation für weitere Projekte einfach steigert. In der Praxis ist es, glaube ich, auf verschiedene Arten wichtig zu evaluieren. Es ist natürlich auf der einen Seite so, wenn ich einen Projektauftrag oder durch die Geschäftsführung erhalten habe, oder dann muss ich dem natürlich auch vielleicht auch darstellen, was das Projekt jetzt auch in der Pflegepraxis verändert hat. Da kann ich bestimmte Zeiträume vereinbaren, über die das auch, je nachdem, was es für ein Thema ist, evaluiert werden sollte. Und dann ist es natürlich noch wichtig, vielleicht auch die Perspektive zu ändern und die Pflegenden vor allem auch zu befragen, wie sie jetzt mit der neuen Veränderung dann arbeiten, was sich vielleicht für sie verbessert oder verschlechtert hat, um auch da dann noch weiter rauszulernen.
Und das fasst du dann alles zusammen und kommst zu einem Ergebnis am Ende, oder wie macht man das?
Ja, also in meinem Fall ist es dann oft so, dass man einen Abschlussbericht erstellt. Indem ich dann quasi alles zusammenfasse, einen Projektbericht, und in dem dann natürlich auch die einzelnen Evaluationen und Evaluationsergebnisse quasi dargestellt sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Abschlussmeetings in der Projektgruppe. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie das Projekt gestaltet ist. Also bleibt die Arbeitsgruppe bestehen oder ist es der Wunsch, dass es eben halt so Multiplikatoren weiterhin gibt? Dann ist es ja, ist ja quasi kein Projektende in dem Sinne festgeschrieben. Dann geht es ja quasi immer weiter. Dann gibt es ja quasi Zwischenevaluationen. Oder ist es halt was Einmaliges? Dann muss man natürlich auch eben so einen Abschlussbericht verfassen.
Glaubst du, man kann es schaffen, dass man eine Veränderung der Pflegepraxis so einführt, dass man das irgendwann, also dass es in der Kultur verankert ist und man gar nicht mehr so viel hin und her evaluieren und erheben muss? Kann man das schaffen?
Ja, ich sehe die Evaluation gar nicht als so negativ an. Ich glaube, dass sie wichtig ist, damit man wächst. Ich glaube, was bestimmt ist, dass die Rechtfertigung für pflegerische Projekte einfach sich vielleicht nochmal verändern sollte. Also oft steht da, wird das nochmal anders beäugt, weil es eben nicht so einfach darstellbar ist, auch finanziell, wie vielleicht andere Projekte.
Woran liegt das? Weil das im Berufsbild noch nicht so verankert ist, oder?
Also ich glaube, in der Klinik, also in der Geschäftsführung oder in der Leitung, bei der Leitung, ist es natürlich so, dass auch durch das Abrechnungssystem Pflegen im Moment, oder ich glaube, es ändert sich jetzt, oder hat sich geändert, Pflege nicht so gut darstellbar ist. Das heißt, man kann Pflege ja als Einzelnes schlechter abrechnen als jetzt zum Beispiel eine Gallen-OP und muss sich dann in der Rechtfertigung für das Projekt immer überlegen, welchen Benefit hat das Projekt quasi für das Unternehmen. Und leider oder oft ist es so, dass es gar nicht immer um die Patienten oder die Versorgungsqualität geht, sondern eben auch um die Zahlen. Und das macht es manchmal ein bisschen schwieriger.
Man will dann wahrscheinlich irgendwie beides, ne? Man will die Versorgungsqualität irgendwie gut halten, aber die Zahlen müssen
halt stimmen. Eben stimmen, genau.
Sonst kriegt man es nicht gebacken auf Dauer, ne? Wie gehst du denn eigentlich mit so Schlüsselspielern, Akteuren, Personen um, die dir schwierig erscheinen, die vielleicht so eine Blockadehaltung haben, die sagen, ach, das, was du da vorhast, das finde ich nicht hilfreich, das unterstütze ich nicht, und vielleicht sage ich auch anderen, dass man das nicht unterstützen sollte. Kann das passieren, oder ich vermute, es kann passieren. Hast du da irgendwie Lösungsvorschläge oder hast du da so Herangehensweisen, Strategien?
Also das passiert gar nicht so selten, wie man, glaube ich, denkt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Auf der einen Seite hat man, glaube ich, innerlich immer den Anspruch, man muss unbedingt alle überzeugen und alle auch mitnehmen. Aber ich habe für mich zum Beispiel gelernt, dass es auch Menschen gibt, die man einfach von so einer Haltung oder von so einer Veränderung eben nicht wegbringen kann, die man nicht überzeugen kann. Und ich glaube, wichtig ist zu schauen, was macht oder was bewirken diese Personen im Team? Also es ist so, dass sie der Implementierung sehr im Wege stehen, weil es sich zum Beispiel auch um informelle Leitungen handelt, die sehr viel stänkern und viel verbreiten, also viel negative Energie verbreiten. Dann muss ich schon vielleicht auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit leisten. Ist es aber so, dass es mehr so Eigenbrötler sind und ich habe eigentlich aber trotzdem noch sehr viel Rückhalt im Team, dann kann ich, also ich persönlich, da auch ganz gut mit leben, die nicht zu überzeugen. Was aber auch vielleicht viel damit zusammenhängt, dass es, glaube ich, einfach auch manchmal Menschen gibt, die man nicht zur Veränderung bewegen kann.
Gibt es denn Gruppen oder Abteilungen, die auch als Vorbild fungieren können, wo man sagt, da fange ich erstmal an, da ist das nicht so schwer, die sind relativ umsetzungsfreudig und können vielleicht auch andere mitziehen? Oder sollte man sich eher einer Abteilung oder einer Struktur widmen, wo es grundsätzlich schwieriger ist, weil ich da sage, da muss ich sowieso die meiste Energie reinstecken?
Die Frage ist immer, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch Change Management, wie man diese Veränderung quasi umsetzen möchte. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach verschiedene Stationen jetzt in einem großen Haus oder in einem Klinikverbund immer wieder wie so Inseln quasi erstmal zu setzen, an denen die Veränderung stattfindet und von da aus dann quasi weiterzugehen. Schwierig ist, glaube ich, immer, wenn man alles Knall auf Fall in allen Stationen und allen Bereichen direkt umsetzen möchte. Ob sich jetzt besondere Bereiche besonders eignen, das ist, glaube ich, immer sehr individuell. Ich glaube, die Zusammenstellung der Arbeitsgruppe sollte schon so gestaltet sein, dass sich vielleicht auch jeder Pflegende da irgendwie ein Stück weit auch wiedererkennt. Ich glaube, dann ist die Bereitschaft, eine Veränderung anzunehmen, auch etwas größer, als wenn jetzt quasi nur als Beispiel nur Führungspersönlichkeiten in dieser Arbeitsgruppe sitzen. Dann ist, glaube ich, die Bereitschaft eine andere, als wenn das jetzt eine gemischte Gruppe ist, in der sich jeder wiederfindet.
Vielleicht nochmal zu dem Beruf selbst, den du da ausübst. Warum begeistert dich das? Ich vermute, du machst das gerne.
Ja, ich mache das sehr gerne. Das begeistert mich, weil es so abwechslungsreich ist. Ich empfinde es als sehr abwechslungsreich und ich finde, der Pflegeberuf ist so besonders und ich mache den auch sehr gerne in der Praxis. Aber ich mache eben auch gerne die Theorie und bin auch gerne Wissenschaftlerin. Und für mich ist das die optimale Verknüpfung, weil ich direkt eine Veränderung in der Praxis bewirke, weshalb ich ja auch vielleicht gerade im Bachelor auch erstmal grundständig Pflege studiert habe. Das für mich eigentlich der erste Gedanke war, warum ich quasi Pflege studiere, weil ich gerne in der Praxis etwas bewirken möchte. Und deswegen macht mir das so Spaß.
Hast du denn jetzt neben diesen relativ abgearbeiteten Clustern, über die wir jetzt also gesprochen haben, nochmal so Tipps, wo du sagst, so, das wäre vielleicht, hätte mir geholfen damals, als ich anfing, wenn mir das jemand gesagt hätte, oder sagst du, das ist schwer rüberzubringen?
Also was mir geholfen hat, ist, glaube ich, so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Ich glaube, dass viele andere Bereiche, auch gar nicht unbedingt im Gesundheitswesen, sondern auch gerade so im Bereich BWL, einfach im Bereich Projektarbeit und Projektmanagement deutlich weiter sind. Also da habe ich mich auch, und auch im Bereich Change Management, da habe ich mich auch mehr belesen. Also ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen, dass es quasi nur Literatur gibt, die auch pflegespezifisch ist, sondern ich glaube, da einfach den Blick zu öffnen und da vielleicht auch in anderen Bereichen mal sich Tipps zu holen, sich vielleicht auch mit Leuten auszutauschen, die in einer ähnlichen Position stehen, aber gar nicht unbedingt im Gesundheitswesen. Das hat für mich zum Beispiel nochmal so die Augen oder den Blick einfach ein bisschen geweitet. Das kann ich sagen, das ist, glaube ich, ganz hilfreich, dann sich mit sich selber ein bisschen auseinanderzusetzen. Also was bin ich auch für eine Persönlichkeit? Wie arbeite ich persönlich auch im Team? Das Team auch zu begutachten oder mit dem selber zu arbeiten, zu gucken, welche Rollen sind da auch vergeben. Genau, so würde ich sagen.
Prima. Wir haben ja auch das Vorhaben, dass wir auch den Hörern nochmal ein ergänzendes Angebot irgendwie geben möchten vielleicht. Wer sagt, ich interessiere mich für das Thema, möchte das vertiefen, Evidence-Based Nursing so als Prozess und dann eben auch diesen Teil. Was glaubst du, wird in dieser Fortbildung, die wir dann konzeptionieren, eine große Rolle spielen? Kannst du dazu was sagen?
Ich glaube, es geht dann vor allem nochmal vielleicht auch ein bisschen näher an Praxisbeispielen. Wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt quasi vor der Implementierung stehe oder ja, die Fragestellung schon so weit aufgearbeitet habe, dass ich meine Forschungsergebnisse dann auch irgendwie schon bewertet habe, wie kann eine Implementierung gelingen? Was muss vielleicht auch im Kontext noch verändert werden? Was muss ein Kontext in der Pflege auch mitbringen? Auf welche Herausforderungen muss ich mich einstellen? Ist der Kontext Pflege vielleicht schon auch allein an sich relativ herausfordernd? Genau. Und vielleicht auch, wie kann ich oder was persönlich muss ich quasi auch für mich wissen und für mich auch mitbringen und mir auch, ja, muss ich mir vor Augen halten, wenn ich mich eben in den Bereich Praxisentwicklung quasi begebe.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. War sehr schön, mit dir zu quatschen über dieses wichtige
Thema.
Fand
ich auch.
Ja, feine Sache. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei dir, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast neue Erkenntnisse gewonnen. Bleib uns treu, hör dir an, was wir sonst noch so zu erzählen haben. Also nicht nur wir, sondern auch all die Leute, mit denen wir reden. Bleib gesund, hab eine gute Zeit und ja, würde ich sagen, bis bald.
Ciao.
Vielen Dank, dass du uns heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du etwas für dich und deine berufliche Tätigkeit mitnehmen konntest. Wenn du uns etwas zurückgeben möchtest, dann wäre es super, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen würdest und uns vielleicht sogar eine Bewertung auf Apple Podcasts geben würdest. Schau dich gerne auch einmal um auf unseren Social Media Kanälen, auf YouTube, auf LinkedIn, auf Facebook und auf Instagram und sogar auf Twitter sind wir seit kurzem auch aktiv. Wenn du Fragen zu unserem Projekt hast oder auch gerne einmal mitmachen möchtest bei Klinisch Relevant, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib gesund, pass auf dich auf, mach's gut, ciao.